Danke, dass du das Beste für uns gegeben hast, deinen Sohn, Herr, damit wir ewiges Leben empfangen. Und wir danken dir, Vater, dass du uns bereits versetzt hast aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich deines Sohnes. Danke, dass du den Preis vollständig für unsere Erlösung bezahlt hast, Jesus, und dass wir an diesem vollbrachten Werk auch stehen. Und ich bete, Herr, dass du uns die Augen auch öffnest, Jesus, und zwar heute Morgen über dich selbst. Dass du, Heiliger Geist, kommst, Herr, dass du aus dem Wort, Herr, Jesus offenbarst, wer und wie er wirklich ist, Herr, dass du uns stärker und das hineinführst in dieses Bild von Jesus, dass wir das sehen, Herr, wie Paulus das beschreibt, dass wir umgestaltet werden in sein Bild, aber dass wir eine Prägung bekommen von dem, wer und wie du Jesus bist. Und ich danke dir, dass du dich uns selbst offenbaren wirst. Amen. Gut, okay, wir machen halt mit der Auferbauung weiter. Der Regen lassen wir weiterfallen. Haben letzte Woche ja angefangen, mal drüber nachzudenken oder drüber zu sprechen, was es bedeutet, Licht zu sein und Söhne des Lichts und Töchter natürlich ebenso, die in der Finsternis leuchten. Also das heißt, wenn die Finsternis draußen mehr zunimmt, dann ist das die eine Seite. Aber wir sollen uns nicht auf die Finsternis fokussieren, sondern darauf, dass wir Licht sind und Licht werden. Und dieser Vers in Jesaja 60 beginnt ja am Vers 1, steh auf und werde Licht. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist das, was auch in uns bereits angelegt ist, dieses Licht. Und das will durch uns hindurch leuchten. Und Licht hat immer die Fähigkeit, Finsternis zu durchdringen. Und keinerlei Finsternis kann das Licht durchdringen. Und so haben wir letzte Woche damit angefangen, wo das Licht herkommt, wer das Licht ist, wie wir das Licht bekommen und dass das Jesus ist und sein Leben, was in uns ist und dass es unsere Aufgabe ist, dieses Licht leuchten zu lassen, jetzt in dieser Zeit, in dieser Finsternis. Und in dieser ganzen Thematik steckt so eine starke Ermutigung drin, weil wir ja bereits schon das Licht in Christus sind, weil Jesus Christus in uns lebt und er und sein Leben ist das Licht der Menschen und er ist in uns. Und wenn Gott am Schöpfungstag, am ersten Licht geschaffen hat und er hat gesagt, die Licht scheidet das Licht von der Finsternis. So ist es immer so, dass wenn, wo das Licht hinkommt, dann, dass die Finsternis abgetrennt wird. Da kommt immer eine Trennung von Licht und Finsternis. Das sind ganz abstrakte Begriffe, aber das ist tatsächlich so geschehen. Amen. Wo du Jesus Christus aufgenommen hast, wo du seine Worte der Wahrheit gehört hast, erleuchtet durch den Heiligen Geist, wo dir Jesus offenbar wurde, dann hat sich in dir Licht und Finsternis geschieden. Das heißt, das Licht, das Wort des Gottes ist ein Fuß auf unserem Weg, auf unserem Lebensweg. Das heißt, das Wort, Jesus ist ja das Wort und er ist das Licht. Amen. In der Offenbarung kommt er übrigens wieder, der Reiter auf dem weißen Pferd steht drauf, sein Name ist das Wort Gottes. Amen. Das geht in 1. Mose los. Gott sprach das Wort Gottes, endet in Offenbarung und zwischendrin in den Evangelium lesen wir, dass das Wort Fleisch wurde und für 33,5 Jahre auf dieser Erde war. Amen. Aber dieses Wort ist das Licht. Du hast es empfangen und der Heilige Geist hat es richtig lebendig gemacht und dann hat es in uns die Finsternis vom Licht getrennt und wir haben Buße getan über die Finsternis und Gott hat diese Finsternis rausgenommen aus unseren Herzen an das Kreuz von Jesus und er hat dieses Sühneopfer vollbracht am Kreuz, hat uns gewaschen mit seinem Blut, hat uns freigekauft und hat uns gesagt, jetzt gehörst du mir. Amen. Und wenn Jesus das Licht sagt, du gehörst mir, dann sind wir Licht in ihm. Dann sind wir Brüder und Schwestern von ihm. Und Gott, der Vater, ist ja der Vater des Lichts. Das sind wir seine Söhne und Töchter genauso wie Jesus. Amen. Das ist unser Status, wo du Jesus angenommen hast. Und Licht und Finsternis haben sich in dir getrennt. Der Prozess geht natürlich noch weiter, wo der Heilige Geist tiefer hineinleuchtet in die Dinge, die noch tiefer liegen in unserer Seele. Und er erleuchtet diese Dinge und wenn er sie ans Licht bringt, müssen wir sie jedes Mal ans Kreuz bringen. Amen. Und bitten um Vergebung bitten und dass er uns reinwäscht, dass das Licht in uns immer mehr zunimmt. Ja? Wie gesagt, diesen Prozess nennt man Heiligung und das ist der Prozess, den wir durchlaufen, solange wir uns noch auf diesem Planeten befinden. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, ohne diesen Prozess, ohne Heiligung kann niemand Gott sehen. Ne? Nur die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Also müssen wir an diesem Ding auch schön drin bleiben, dass das Licht in uns zunimmt. So, wir hatten uns letztes Mal mit dem 1. Thessalonicher 5 ein paar Verse angeschaut und diese Rüstung, die die Söhne des Lichts tragen und mit diesen Rüstungsteilen, die sie im Geistlichen tragen, bringen sie auch Licht in die Finsternis. Das heißt, wenn du dir dessen bewusst bist, in dem lebst, was Paulus hier schreibt und was wir heute noch weiter betrachten wollen, das sind alles Dinge, die wir schon erhalten haben, Dinge, die wir in Christus haben, weil er das Licht ist. Wenn wir uns dessen bewusst werden im Glauben und das in unseren Alltag einbauen, dann geschieht es auch, dass wo wir hinkommen, Licht von Finsternis getrennt wird. Amen. Und das ist der ganze Sinn hinter Jesaja 60, 1 und 2. Steh auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, nämlich der Heilige Geist. Finsternis bedeckt das Erdreich, Dunkelheit, die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erstrahlt über uns. Das heißt, wir heute, die wir jetzt in dieser Zeit leben, müssen richtig gut aufgebaut werden. Darum geht es heute nochmal um Auferbauung. Dass wir richtig hochgefahren werden im Glauben, in der Auferbauung und dann rausgehen und unser Licht scheinen lassen, was uns bereits gegeben worden ist. Weil das Licht kannst du nicht produzieren. Weil das Licht ist da. Das ist Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Unsere Aufgabe ist es nur, dass die Finsternis aus unseren Herzen und unserer Seele rauskommt und dass dieses Licht anfängt zu leuchten durch den Glauben. Amen. Und heute geht's um den Glauben. Paulus beschreibt hier 1. Thessalonicher 5, ne, diese Rüstungsteile, diese Eigenschaften, die ein Sohn des Lichts und eine Tochter des Lichts trägt. Und geh nochmal zurück, Vers 5. Ihr alle seid Söhne des Lichts, 1. Thessalonicher 5, und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht, die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. So, letztes Mal hatte ich dort die Gegenüberstellung gemacht, was die Söhne der Finsternis für Eigenschaften haben und dann das Licht. So, und hier geht es, die Eigenschaften der Söhne des Lichts, die beginnen ganz nüchtern mit, seid nüchtern und wachsam. Hätte man jetzt nicht ganz erwartet, ne? Paulus sagt es hier, seid einfach nüchtern und wachsam. Habt Nüchternheit, ist einfach die Dinge nüchtern zu betrachten, sachlich und nüchtern zu betrachten. Amen. Auch die jetzige Sachlage draußen rum. Es ist gut, nüchtern und sachlich zu betrachten. Nicht irgendwo hochgeputscht. Das hat nicht nur was mit Alkohol zu tun, sondern auch als emotionales Hochgeputsche in verschiedene Richtungen. Seid einfach nüchtern und wachsam, schaut auf die Dinge. Das sind die Kinder des Lichts, währenddessen die Söhne oder Kinder der Finsternis genau das Gegenteil beinhalten. Und dann hat Jesus ja gesagt, wer sein Licht in sich hat, der weiß, wohin er geht. Und die Söhne der Finsternis wissen nicht, wohin sie gehen. Das ist ein total, wenn du es mal tiefer reindenkst, ist eine totale Auferbauung. Du als Sohn und Tochter des Lichts, du weißt, wohin du gehst. Du weißt genau, was vor dir liegt, weil das Licht leuchtet in dir, Jesus, und sein Wort ist ein deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Das heißt, durch das Wort Gottes hast du Licht für den nächsten Schritt, aber durch das prophetische Wort siehst du bereits weit voraus und du weißt, was kommt. Amen. Und das hat Jesus dir gegeben. Und dieses Licht haben wir. Und wir als Gläubige, die Söhne und Töchter des Lichts, wir wissen, wohin wir gehen. Und wir sind einfach nur einen Schritt entfernt vom Himmel. Amen, wenn wir in ihm bleiben. Ja? Das heißt, wenn wir von dieser Erde gehen, oder Jesus kommt wieder, sind wir im nächsten Augenblick im Himmel bei ihm. Amen. Und das hat was mit der Hoffnung zu tun, mit dem Helm der Hoffnung. Wir sind auf dem Weg in die ewige Herrlichkeit, denn unsere Stadt ist nicht hier auf dieser Erde. Wir sind nur auf der Durchreise hier. Wir dürfen alles genießen, wir dürfen alles nutzen, was der Herr uns schenkt. Aber diese Dinge lassen wir alle zurück. Und unsere eigentliche Heimat ist in den Himmeln. Und von dort her warten wir, dass Jesus kommt, um unseren Leib umzugestalten, dass wir so sind wie er. Amen. das sollte uns mal auch nochmal bewusst werden. Genießt die Dinge, nehmt die Dinge, was denn das tägliche Leben betrifft, aber wir sind nur Gäste und Fremdlinge. Unsere eigentliche Heimat ist bei Jesus. Amen. Im Himmel. So sind wir, wenn übertragen gesehen, nur einen Schritt von der ewigen Herrlichkeit entfernt. Währenddessen die Söhne der Finsternis und wie sehr sie sich noch aufbäumen, was sie alles noch planen und die ganzen geheimen Machenschaften, die schon seit Jahrzehnten geplant sind und immer weiter voranschreiten, Gott lässt ihnen gewissen Raum. Er ist immer noch Gott. Er lässt ihnen gewissen Raum, dass die Dinge geschehen, wie in seinem Wort stehen, dass das Böse ausreift. Aber die Mächte der Bosheit, egal was sie jetzt ablassen, was sie noch planen und was sie noch verabschieden werden, diese Menschen, für die müssen wir beten. Nicht nur für die Politiker, sondern auch für die, die dahinter das Ganze steuern. Betet für diese Menschen. Sie sind einen Schritt von der ewigen Verdammnis entfernt. Und sie wissen nicht, wohin sie gehen. Die Söhne der Finsternis wissen nicht, wohin sie gehen, hat Jesus gesagt. In Johannes 12 hat man letztes Mal die Stelle. Das heißt, sie sind verblendet. Sie sind Menschen, für die Jesus genauso gestorben ist. Und wenn sie Licht bekommen, können sie genauso Buße tun, umkehren wie Paulus damals, der die Christen verfolgt hat. Amen. Hat man die Sicht von Jesus, und weil er liebt diese Menschen auch, er möchte, dass sie gerettet werden und bete für ihre Errettung, dass sie Buße tun über ihre Werke, über ihre Pläne, ihre Teilhaberschaften in verschiedenen Dingen und nach was sie immer streben und dass sie gerettet werden. Nochmal, sie sind nur einen Schritt von der ewigen Verdammnis entfernt. So siehst du Licht und Finsternis. Aber wie gesagt, wir haben den Helm der Hoffnung auf das Heil. Das haben wir das letzte Mal angefangen. Nüchternheit und Wachsamkeit. Und dann kommen diese drei Teile der Rüstung, die im Vers 8 hier stehen. Wir aber, die Söhne des Lichts, sind angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und das letzte Mal haben wir uns mit diesem Helm der Hoffnung auf das Heil näher auseinandergesetzt, was das bedeutet. Und den brauchen wir, diese Hoffnung, diese Zuversicht auf das, was für uns kommt, was Jesus für uns bereitet hat, weil wir laufen auf diesen Tag drauf zu, wo unsere Hoffnung sich erfüllt. Wir warten auf die Verwandlung unseres Leibes, dass mit unserer Errettung komplett wird. Wir sind noch nicht vollständig durch, sag ich mal. Unser Geist ist gerettet, Jesus wohnt in uns, aber unsere Seele wird erneuert durch den Prozess der Heiligung, aber unser Körper ist immer noch den irdischen Gegebenheiten unterworfen. Und erst dann, wenn Jesus offenbar wird, werden wir in einem Bruchteil von einer Sekunde verwandelt und werden so sein wie er. Und das ist eine gute Botschaft und das ist unsere Hoffnung. Das war die Hoffnung der ersten Christen. Ich habe das letzte Mal auch, haben wir das klar gesehen, dass Paulus in dieser Naherwartung der Wiederkunft von Jesus stand. Erstens hat er erwartet, dass Jesus ihn und die Thessalonicher hat das geschrieben und die Gemeinde vor dem kommenden Zorn gewaltsam wegreißt und zu sich nimmt. Jesus wird uns vor dem kommenden Zorn retten, 1. Thessalonicher 1,10. Und das Wort erretten bedeutet zu Deutsch, jemanden oder etwas gewaltsam, ganz schnell vor einer drohenden Gefahr wegreißen und an sich nehmen. Und das macht Jesus mit uns, mit seiner ganzen Gemeinde. Bevor dieser Zorn Gottes auf die Erde losbricht, nach dem sechsten Siegel zum Beispiel, der Tag seines Zorns ist gekommen. Bevor das losbricht, wird Jesus seine Gemeinde und das Wort Entrückung, Habazo hat eine ähnliche Bedeutung, gewaltsam plötzlich uns wegreißen und zu sich nehmen. Amen. Das ist unsere Hoffnung. Und in dem Moment werden wir nicht nur zu Jesus gezogen, sondern wir werden auch verwandelt und wir haben denselben Körper wie er. Ewigkeits-Auferstehungsleben. Und das kriegst du gar nicht mit. Weißt du, da sitzt du nicht im Wartezimmer und dann wirst du aufgerufen von Jesus, der Nächste bitte zur Umwandlung, Transformation. Dann werden die himmlischen Dateien rausgeholt, die der Vater dir hochgeladen hat. Wir haben im Grundlagenkurs damit dabei war, wie das alles funktioniert, haben wir mal durchgesprochen, wie die Auferstehung funktioniert. Die himmlischen Dateien werden dann rausgeholt, aus dem Computer hochgeladen. Aha, so und so. Und dann wirst du umgewandelt. Nee, das geschieht in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und du kannst dich dann nur noch erfreuen. Amen. Das ist unsere Hoffnung, die vor uns liegt. Das heißt, Hoffnung hat etwas mit unseren Gedanken zu tun. Und Hoffnung schützt unsere Gedanken. Der Helm ist immer ein Schutz. Das heißt, die, wenn man das mal von den römischen Helmen, aber sag mal die jüdischen, ne? Die israelischen Krieger damals, die hatten Helme auf, sie hatten gerade so auf den Kopf gepasst und dann waren die so nach oben geformt zu einer Spitze. So, warum? Nicht so wie die preußischen Bickelhauben, ne? Im Ersten Weltkrieg, sondern die hatten so schräg nach oben geformt, lief das oben zusammen. Und warum? Weil das hat die Pfeile abgelenkt. Weil dann Pfeile geschossen wurden, die kamen nicht ran an den Kopf. Durch diese Konstruktion wurden die Pfeile abgelenkt. So, und genauso tragen wir den Helm der Hoffnung auf das Heil, damit die Pfeile, die der Feind abschickt, auf unsere Gedanken abgelenkt werden und unseren Verstand nicht treffen. Amen. Deswegen brauchen wir feste Zuversicht und Hoffnung. Martin Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Raben um unseren Kopf kreisen. Und damit, mit diesen Raben, meint er diese teuflischen Gedanken von Furcht, Zweifel, Anklage, also durch den Unglauben, alles durcheinanderbringende Verwirrung, alles, was der Feind gegen einen Christen schickt. Wir können nicht verhindern, dass diese Raben um uns kreisen, aber wir können verhindern, dass sie auf uns Nest bauen. Fand ich ganz gut, diesen Vergleich. Und das ist die Aufgabe eines Christen, dass er diese Gedanken des Teufels nicht in sich nisten lässt und dann weiter pflegt. Ja? So, und dieser Helm der Hoffnung auf das Heil, der hat so eine super Konstruktion, dass dort dieser Raben auch gar nicht auf die Idee kommt, dort ein Nest zu bauen. Amen. Also tragen wir den Helm der Hoffnung auf das zukünftige Heil, was vor uns liegt. Und ich nehme mal, das war Paulus jetzt hier im 1. Thessalonicher 5, das ist diese Naherwartung, das, was uns antreibt, das, was uns Hoffnung gibt, was uns Zuversicht gibt, das braucht jeder Mensch und wir Christen haben das, weil wir haben einen Gott der Hoffnung und Hebräer steht, dass diese Hoffnung wie ein Anker ist ins Innere des Vorhangs und ohne Hoffnung hat ein Mensch kaum Überlebenschancen. Ein Überlebender, es war jetzt nicht Corrie ten Boom, sondern ein Mann, den Namen weiß ich nicht mehr, der den Holocaust in den KZs überlebt hat, der hat gesagt, das, was mich dort durchgebracht hat, das, was mir jeden Tag wieder Antriebskraft gegeben hat, war die Hoffnung, dass das mal ein Ende hat. Die Hoffnung, dass Befreiung kommt. Die Hoffnung, dass ich am Leben bleibe, bis Befreiung kommt. Sie wussten nicht, wann Befreiung kommt, weil es gab ja keine Information. Aber versteht ihr, der hat eine Hoffnung in sich getragen und den Glauben, der aus der Hoffnung kommt, und das hat ihn durchgebracht. Sonst wäre er schon mehrmals hätte aufgegeben, weil die Situation war so heftig, dass die Leute gesagt haben, ich verabschiede mich ja. Ich halte es nicht mehr aus. Aber die Hoffnung hat ihn durchgetragen. Amen. Und so brauchen wir die Hoffnung als diesen Helm. Wir haben sie an Christus. Und ich möchte noch zwei weitere Verse, sodass das durch drei Zeugen jetzt komplett gemacht wird, von Petrus und Johannes noch reinbringen, weil sie haben im Prinzip genau dasselbe gelehrt. Und so ist das apostolische Lehre. Paulus, Petrus und Johannes, beides waren Apostel, und es waren so die tragenden Säulen der ersten Gemeinde und prägend für die gesamte Christenheit. Und so sagt Petrus in seinem ersten Brief, und die Verse vorher kommen wir da noch drauf, aber 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13, schreibt Petrus ähnliche Dinge wie Paulus, und er sagt hier, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Gesinnung meint das Denken und umgürten, das kannst du auch wieder aus dem im Nahen Osten. Ne? Die hatten ja solche langen Gewänder und die Männer, das wo so unters Knie ging. Und wenn die arbeiten mussten oder in Kampf gezogen sind, haben die einfach das unten hochgenommen und oben den Gürtel reingesteckt, damit die dann etwas bewegungsfreier waren. Mit solchen langen Gewändern konntest du weder arbeiten noch kämpfen. So, und das heißt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, nehmt das, was euch beschwert, was euch abhält, nehmt das hoch und seid einsatzbereit. Das heißt, schützt eure Gedanken. Und dann macht er hier weiter und sagt, seid nüchtern, oh, kommt bitte das Wort, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Seht ihr, Petrus sagt dasselbe. Schützt eure Gedanken, seid nüchtern und wachsam wieder dieses Wort, und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Damit meint er, setzt eure Hoffnung ganz auf diese Gnade, dass wenn Jesus offenbar wird, wir verwandelt werden und so sein werden wie er. Johannes sagt dasselbe, 1. Johannes 3, Vers 2 und 3. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Das ist eine Tatsache. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn des Lichts, eine Tochter des Vaters des Lichts. Und dann geht er weiter. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, aber noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, wir haben noch diesen irdischen Körper. Es ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen aber, dass wir ihm, also Jesus, gleichgestaltet sein werden. Das heißt, das kommt, ihm ähnlich werden, ihm gleichgestaltet werden. Das ist diese Hoffnung. Wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihr Lieben, und das ist, und dann sagt er, und jeder, Vers 3, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Wieder hast du diese Hoffnung auf Jesus hin. Und in Vers 2 sagt er, dass wir auch schon Kinder Gottes sind, aber noch nicht offenbar. Aber wenn Jesus offenbar werden wird, das heißt, wenn er sichtbar kommt, wenn er seine Gemeinde holt, wenn er sichtbar wird, dann werden wir ihm ähnlich sein, ihm gleichgestaltet werden und wir werden ihn sehen, wie er ist. Ist es nicht stark? Amen. Und das ist diese Hoffnung. Du wirst umgestaltet werden, wenn Jesus erscheint und nicht nur das, was an dir geschieht, sondern wenn du einen Leib hast, der geistig ist, der ewig ist, ein Auferstehungsleib, kannst du Jesus sehen, wie er ist. Und du kannst Gott, den Vater, sehen. Denn Gott, den Vater, kann kein Mensch sehen, ja? Und am Leben bleiben. Aber in dem neuen Körper kannst du Gott schauen. Und das Erste, was dir begegnet, das Erste, was du siehst, wenn du umgestaltet wirst, du wirst Jesus sehen. Amen. Also ich freue mich schon riesig auf diesen Tag. Ich will Jesus sehen, wie er ist. Amen. Und wie gesagt, Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der diese Hoffnung als Helm trägt, der tut etwas. Er reinigt sich, dass er rein ist, wie jener rein ist. Versteht ihr? Er zieht sofort den Rückschluss auf die Heiligung und sagt, damit wir dort auch dabei sein, sind und Jesus sehen, jeder, der diese Hoffnung auf Jesus hat, reinigt sich oder lässt sich reinigen, tut Buße und lässt sich reinigen, geht durch diesen Prozess der Heiligung, gleich wie auch jener rein ist. Weil Jesus vollkommen rein und heilig ist und diese Hoffnung gibt nicht nur die Naherwartung, die Hoffnung, was kommt, sondern in das Heute und Jetzt rein, spornt es uns an, in dem Prozess der Heiligung fortzufahren. Amen. Dass der Herr unsere Lippen reinigt, unsere Gedanken reinigt, unser Herzen reinigt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er mit mir noch nicht an dem Punkt ist, wo er hin will, dass ich auf dem Weg bin. Und ich bin mir genauso sicher, der Herr ist mit jedem Einzelnen von uns noch nicht dort, wo er hin will. Amen. Wir sind alle auf dem Weg der Reinigung und es gibt noch ganze Reihe Dinge, die noch aufgearbeitet werden müssen. Wenn wir diese Hoffnung haben, reinigen wir uns gleich, wie er rein ist. So, das war das Element des Helms auf der Hoffnung auf das Heil. Und jetzt machen wir mit dem nächsten weiter, mit dem Brustpanzer des Glaubens. Und Paulus nimmt da zwei Elemente, Glaube und Liebe, aber wir werden mit dem Glauben anfangen, der Brustpanzer des Glaubens. Dann kannst du sagen, okay, was macht Paulus hier? In Epheser 6 hat er den Schild des Glaubens erwähnt, den wir tragen. Und hier in seinem Thessalonischer Brief sagt er, dass der Glaube ein Brustpanzer ist. Na, was meint er denn nun? Ist er ein Brustpanzer oder ist ein Schild? Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Einen Brustpanzer legst du hier an, da schützt dein Herz und die lebenswichtigen Organe. Amen. So. Und ist meistens vorn, weil hinten nicht so, so, weil die, hast du schon mal eine Waffenrüstung vor hinten gelesen in der Schrift? Nee. Weil es gibt für einen Christen keinen Rückzug. Sondern Gott sagt, mein Gerechter wird aus dem Glauben heraus leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. So, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das heißt, für einen Christen gibt es keinen Rückzug. Warum? Weil Jesus der Überwinter in uns lebt. Deswegen gibt es von hinten auch keine Waffenrüstung. Von hinten kommen andere Dinge, aber das ist nicht so gut, wenn man darüber redet. Das ist heute nicht das Thema. Wir sind an der Auferbauung. So. So. Was meint denn Paulus hier? Es sind beide Teile. Weil der Brustpanzer, der schützt das Herz. Ja? Und beides ist Glaube. Das Schild und der Brustpanzer. Das Schild des Glaubens, den Paulus in Epheser 6 beschreibt, er löscht alle feurigen Pfeile des Feindes aus. So, und dieser Schild, den du vor dir trägst, da steht, ist dieser Schild, wo du die ganzen Verheißungen Gottes trägst. Ja? Und wenn der Teufel dich angreift mit seinen feurigen Pfeilen, dann hältst du ihm die Verheißung und die vollbrachten Tatsachen, die Jesus vollbracht hat und wer Gott ist, hältst du ihm entgegen. Es ist ein Schutz. Ja? Aber dieser Brustpanzer des Glaubens, da liegt ganz nah eng an einer Person und der schützt das Herz, weil der Glaube kommt aus dem Herzen. Amen. Und deswegen braucht das Herz einen besonderen Schutz. Und das ist nicht der Glaube an die Verheißungen, was Gott getan hat und was er tun wird, was er verheißen hat, sondern dieser Brustpanzer des Glaubens ist der Glaube an Jesus und den Vater als Person. Das ist ein Unterschied. Und der muss immer zuerst kommen. Der liegt ganz eng an der Person, dieser Glaube an Gott, dieser Glaube an Jesus als Person. Nicht in erster Linie an die Verheißung, was Jesus alles getan hat, sondern als Person. Der schützt dich so stark vor Zweifel, der schützt dich vor Furcht, dass du dann auch wirksam die Verheißung Gottes verarbeiten kannst und als Schild einsetzen kannst. Amen. Weil der Glaube kommt aus dem Herzen. Herzensglaube, nicht ein Lippenbekenntnis, dass man verstandesmäßig irgendwie eine Wahrheit gehört hat und dann spricht man das nach. Eine Formel, gibt es auch, wo solche Leute das machen, einfach eine Formel, ein Ritual, ohne dass das Herz beteiligt ist. Dieser Glaube hat keine Überwinderkraft. Was eine Überwinderkraft in sich trägt, ist der Glaube, der aus dem Herzen kommt. Und das ist der Glaube, der einfach nur eine Person als Gegenüber hat und ich vertraue und glaube dieser Person. Und die ist absolut vertrauenswürdig und das ist der Vater und Jesus. Amen. Und um diesen Brustpanzer geht es Paulus und das sind die Söhne des Lichts, die den Glauben an Jesus als Person, ich nehme es mal Jesus raus, in ihrem Herzen tragen. Und ihr Lieben, das ist ein Unterschied, ob ich die einzelnen Verheißungen alle auswendig lerne und mich für jede einzelne stütze, ist alles in Ordnung. Aber zuerst brauche ich den Glauben an die Person, die mir das verheißen hat und die Person Jesus, die mir das erkauft hat. Jesus hat es selber gesagt in Johannes 12, Vers 46. Ich bin als Licht, hier geht's wieder darum, in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Jesus sagt ja nicht, ich bin als Licht in die Welt gekommen und jeder, der an meine Verheißung, alles, was ich vollbringen werde, glauben wird, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Nee, es geht um ihn als Person. Jeder, der an mich glaubt, an mich, sagt Jesus. Er bezieht immer alles auf sich. Und wenn du deine Herzensempfindung, dein Herzensglauben auf Jesus als Person richtest und deine Gedanken auf die Hoffnung auf ihn, dann bist du ein Sohn, Tochter des Lichts und du bist eigentlich unüberwindbar, du bist voll ausgerichtet. Und die Liebe kommt noch dazu, das müssen wir extra behandeln, weil das ist, die Liebe ist ja das Größte, bekanntlich, laut 1. Korinther 13, 13. Und da werden wir uns nochmal speziell damit auseinandersetzen. Ja, die Lydia hat es letztens gut herausgefunden, dass diese Waffenrüstung, Glaube, Hoffnung, Liebe, ja schon bei Paulus in 1. Korinther 13 steht, wo es über die Liebe geht. Es nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, die Liebe ist die größte. So, wir haben die Hoffnung, jetzt heute geht es über den Glauben. Das heißt, der Glaube an Jesus als Person, das schützt unser Herz. Das war derselbe Glaube, den Abraham hatte. Und dieser Glaube wurde ihm als, also zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer 4, Vers 3. Wenn wir das genau lesen, hat Abraham genau das gemacht. Er hat an Gott geglaubt. Gott hat ihm Verheißung gegeben, dass seine Nachkommen so werden wie Sterne am Himmelszelt oder so weiter. Aber was steht hier? Römer 4, Vers 3, das ist ein Zitat aus dem 1. Mose. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte den Verheißung Gottes. Nee, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte Gott als Person. Das heißt, er hatte eine Beziehung zu ihm und er hatte Vertrauen in ihm. Und aus dem Vertrauen heraus in Gott hat er auch die Verheißung geglaubt. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, nämlich dass er Gott als Person geglaubt hat. Und so werden auch wir gerecht, indem wir glauben, was Jesus, wer er ist und dass wir seine Gerechtigkeit empfangen. Und hier geht es um den Glauben an Jesus, dass er Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Messias ist und dass er sich niemals verändert. Amen. Und das sind so wichtige Tatsachen, die wir gerade jetzt in der heutigen Zeit durchbuchstabieren müssen. Wenn die Finsternis zunimmt, wenn die Verwirrung draußen zunimmt, wenn alles irgendwo sich verändert, müssen wir wissen, dass wir jemanden in uns haben, dem wir vertrauen können, dem wir glauben können, der sich nie verändert, der gestern, heute und alle Ewigkeit dasselbe sein wird. Jesus ändert sich nie. Amen. Und es geht um den Glauben an ihn, dass er Gottes Sohn ist, dass Jesus Gott ist und dass er der Messias ist. Eine andere Aussage, Jesus ist ebenso auch der helle, leuchtende Morgenstern. Und das steht dann ganz hinten in der Schrift, Offenbarung, vielleicht habt ihr das noch gar nicht so gelesen, Offenbarung 22, 16, da sagt Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also die ganze Offenbarung. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, ich bin der helle, leuchtende Morgenstern. Und was ist ein Morgenstern? Jesus sagt, ich bin der Morgenstern. Und wenn er sagt, dann ist es etwas, es ist ein Licht, was den neuen Tag ankündigt. Wenn Jesus sagt, ich bin der Morgenstern, dann kündigt er immer etwas Neues an, nämlich den neuen Tag Gottes. Und somit endet da die Offenbarung. Ich finde das eigentlich total super, weil in der Offenbarung stehen, die Offenbarung ist einfach die Offenbarung Jesu Christi. Steht gleich in den ersten Versen. Das ist die, dass Jesus offenbar wird als König und als Richter. Und dann beendet er das als Hinweis für seine Gemeinden. Er sagt, ich bin der hellleuchtende Morgenstern. Nebenbei gesagt, Vers 18, das ist ein kleiner Einschub. Darum sollte man das Buch der Offenbarung auch ernst nehmen. Das ist das einzigste Buch der Schrift, wo Jesus selbst sagt, wenn jemand etwas davon entfernt oder etwas, was ihm nicht gefällt, weglässt, dann wird diesem das Anrecht am Baum des Lebens genommen. Und wenn jemand etwas zu diesen Worten der Offenbarung hinzufügt, dann werden diesem Menschen alle Plagen zugefügt, die in diesem Buch stehen. Also man sollte das Buch schon mit großer Ehrfurcht betrachten, das heißt nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Ich sage das ganz bewusst, weil es gibt, ich sage keinen Namen, aber es gibt namhafte Leiter, die prägend sind im Land, beziehungsweise vom Ausland auch im Land prägen. Und die nehmen die Bibel und sagen, die Offenbarung, das Alte Testament hat sich mit Jesus alles erfüllt, zählt für uns gar nicht mehr. So. Und dann was von Evangelien bis zur Offenbarung, das hat sich 70 nach Christus alles erfüllt. So, das heißt, es hat für uns prophetisch nichts mehr zu sagen. Und die Leute glauben das auch noch. Viele. Kommt schon eine ganze Menge. So, das erstaunt mich eigentlich am meisten. Und dann sagen die, jetzt braucht es neue Offenbarungen, weil die Offenbarung ist ja schon alles passiert. Jetzt braucht es neue Offenbarungen für die jetzige Zeit und die kennen nur Leute mit einer speziellen Ausbildung, mit elitären Leute empfangen. Und du kannst das, was sie sagen, nur prüfen, wenn du dieselben elitären geistlichen Erfahrungen gemacht hast. Sonst brauchst du mit so einer Person gar nicht reden. So. Also im Endeffekt sind öffentliche Aussagen, kannst du alles nachhören. Lasst euch nicht verführen. Gott ist noch nicht fertig. Die Offenbarung wird sich alles noch erfüllen, was da drin steht, was noch aussteht. Und wenn du sagst, das hat sich schon erfüllt, es ist 70 nach Christus alles geschehen, dann gibt es großen Raum für verführerische Offenbarung. Amen. Nehmt das Wort. Nehmt nichts weg, fügt nichts hinzu. Amen. Bloß mal so als Warnung. Habt Glauben an das Wort. Jesus ist der Morgenstern und er zeigt immer den neuen Tag Gottes an, den Tag, den Gott verheißen hat, nämlich den Tag des Herrn und dass Jesus alles neu macht. Satan versucht mit seinen letzten 7 Jahren, die er von Gott zugebilligt gekriegt hat, versucht er, das auf Erden zu vollbringen, was Jesus nur tut, wenn er zurückkommt. Satan versucht das alles 7 Jahre vorher zu tun. Also eine Regierung von Israel aus, weltweit und das Ganze drumherum, Umweltprobleme lösen und. Und lasst euch nicht täuschen, sondern Jesus ist der helle, erleuchtende Morgenstern und er will in unseren Herzen aufleuchten. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir an Jesus glauben, dass wir auch das prophetische Wort glauben, was über ihn geschrieben steht. Und interessanterweise nennt uns Petrus das prophetische Wort von Jesus, Jesus ist das lebendige Wort, nennt es ebenso einen Morgenstern. Und das hat jetzt etwas mit mir und dir zu tun. Und 2. Petrus 1, Vers 19 schreibt Petrus, und so halten wir nun umso mehr fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Hier, daran festhalten. An den alttestamentischen Schriftstellen haben sich noch lange alle nicht erfüllt über das zweite Kommen von Jesus. Und alles, was Jesus prophezeit hat, und wir werden dann in absehbarer Zeit nochmal ins Detail gehen, was ich euch geschrieben habe, nochmal, weil das prophetische Wort müssen wir innerlich verarbeiten. Und wenn es offenbar wird, wird es in uns zu einem Morgenstern. Amen. Kein Apostel ist auf die Idee gekommen, dass sich 70 nach Christus alles schon erfüllt hat, sondern es sind Dinge, die noch ausstehen. Und wenn wir auf dieses völlig gewisse prophetische Wort aus den alttestamentischen Propheten und aus dem Neuen Testament bis hin zur Offenbarung, wenn wir darauf gut achten, als ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das heißt, dieses prophetische Wort, deswegen habe ich euch diese E-Mail da geschrieben mit diesem Anhang, mit dem kleinen Weihnachtsgeschenk. Ne? Das sind im Prinzip sind es lauter Schriftstellen, lauter prophetische Schriftstellen. Und wenn du die der Reihe nach, kann ich das nur ermutigen, ich meine, nimm das mal der Reihe nach durch. Lass dich von der Fülle nicht erdrücken, sondern das ist das prophetische Wort. Nimm Sachte eins nach dem anderen durch. Und all diese prophetischen Worte, die bewirken in uns, dass der Morgenstern aufgeht. Wie ich sagte, ich hatte ja da aus bestimmten Gründen mehr Zeit. Ich habe da wirklich ganz viel mit diesen Schriftstellen gearbeitet. Und das hat mein Geist so aufgebaut, das baut eine Substanz in uns, sodass die Dinge, die momentan draußen im Welt, in der Szene draußen, was alles geschieht und was sich noch aufbaut, du siehst das aus einem anderen Blickwinkel, nüchtern. Und du hast in dir ein Licht, nämlich den hellen Morgenstern, und du weißt, der kommende Tag kommt. Amen. Und das kann aber durch Lehre nicht vermittelt werden. Du kannst nur den Hinweis geben, du kannst daraufhin bestimmte Dinge erklären. Deswegen habe ich das nur in Stichpunkten und Schriftstellen da euch rübergegeben. Du musst es selber durcharbeiten. Das kann dir niemand abnehmen. Und dann wird es in dir zu einem hellen Morgenstern. Und was siehst du? Den kommenden Tag. Du siehst nicht all das Finstere. Du siehst nicht all diese Dinge, die schon in der Offenbarung auch stehen, die kommen mit den Siegeln, Posaunen, Gericht und Zornschein. Sondern du siehst das Licht, Jesus. Du siehst ihn, der kommt. Und den neuen Tag. Amen. Und wie gesagt, kann ich nur ermutigen, hier und da, ich werde schon noch ein paar Dinge erklären, aber wenn du da selber da reingehst, wird der Heilige Geist dir das offenbaren und dann wird es in dir zu einem Licht. Jesus, der kommende Gottes Sohn. Für uns kommt er als Retter, beziehungsweise als König und Bräutigam. Für die Welt kommt er als Richter zurück. Und davon spricht eben die ganze Offenbarung, die Offenbarung Jesu Christi. Und der Tag seiner Erscheinung kommt. Und das Gute ist, dass er für uns nicht als Richter kommt. Amen. Und diese ganzen Geschehnisse, diese Unruhen bezeichnet Jesus als Wehen, die diesen Tag dann letztendlich zur Geburt bringen. Warum ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen? Na gut, dass wir ermutigt sind, dass wir das Licht in uns tragen, weil es werden noch Dinge geschehen auf diesem Planeten, wo du sagst, wie kann Gott das zulassen? Ich kann das verstandesmäßig nicht einordnen. Ist nicht so schlimm. Wenn du das prophetische Wort hast, weißt du, wo das Ganze hingeht. Es werden Dinge geschehen, die wird uns Gott auch nicht erklären. Die stehen einfach im Wort und die werden geschehen. Aber wir wissen den Ausgang. Und wir wissen durch den Glauben, dass Jesus Christus verheißen hat, dass er bei uns sein wird bis an das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Und was ist das Ende des gegenwärtigen Zeitalters? Der Tag des Herrn. Amen. Und dann beginnt das neue Zeitalter, wenn Jesus von Jerusalem regiert. Und bis zu diesem Tag wird er alle Zeit mit seiner Gemeinde bleiben. Amen. Wir glauben an Jesus, den Gottessohn, der uns erlöst hat und der alle Zeit bei uns sein wird. Er hat es verheißen. Lasst uns jetzt nochmal zu Petrus gehen, um nochmal den Glauben nochmal tiefer zu beleuchten. Er hat es richtig gut zusammengefasst in seinem ersten Kapitel. Das sind für mich total super aufbauende Verse, die Petrus hier bringt. 1. Petrus 1. Und er beginnt hier wieder mit der Hoffnung im Vers 3. Lasst uns mal das der Reihe nach durchgehen. Und das baut unseren Glauben auf und es gibt uns ein richtiges Bild von den Geschehnissen, auch was uns betrifft. Und das stellt auch diesen Wert des Glaubens raus. Wie wichtig dieser Glaube an Gott, an Jesus ist. Und hier 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Hier hast du wieder die Hoffnung als erstes. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und der Vater hat uns wiedergeboren. Und er hat uns bereitet, Vers 4, zu einem unverwelklichen, unvergänglichen und unbefleckten Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für uns. Wieder die Hoffnung auf das, was kommt, dass nicht nur Jesus zurückkehrt, wir auferstehen werden wie er oder Auferstehungsleib bekommen, sondern es ist für uns ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe im Himmel aufbewahrt und für jeden Einzelnen von uns. Und wir wissen, dass Gott der Vater gut ist und dass alles, was gut und vollkommen ist, von ihm kommt und dass Gott der Vater ein Vater ist, der nur eins im Sinn hat, seine Kinder zu segnen. Also ist dieses Erbteil, was für dich und mich im Himmel bereit liegt, außerhalb unseres Verständnisses. Deswegen sagt Petrus hier nur unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Und das ist dort im Himmel für uns, für jeden Einzelnen. In dem Moment, wo wir von dieser Erde gehen, trittst du dein himmlisches Erbe an und das währt ewig. Amen. Egal wie die irdischen Dinge jetzt noch kommen, wie das irdische Erbteil ausfällt, streite dich auf keine Erzstreitigkeiten. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, lass es deinen Verwandten. Sag, seid gesegnet mit diesem irdischen Gut. Für mich wartet ein unvergängliches, unverwelkliches, unbeflecktes Erbteil in den Himmeln. Und das währt ewig. Was soll mir der Mammon hier auf der Erde? Dann nützt man eine gewisse Zeit, ist nicht schlecht. Aber wenn du es unbedingt haben willst, sei gesegnet damit. Für mich ist was viel Besseres bereitet. Amen. Das ist, wenn man Glauben hat und Hoffnung, wie Gott es uns verheißen hat. Der Vers 5 hat es in sich. Dieses Erbteil ist im Himmel aufbewahrt, die Hoffnung. Ja? Jetzt geht es rein in den Glauben. Ne? Herz, Brustpanzer, Schutz. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Hier sagt Petrus, dass wir, wenn wir diesen Glauben an Gott, an Jesus haben, dann bewahrt uns Gott. Dieser Glaube ist etwas, was uns durch diese Zeit hindurchbringt. Es ist nicht etwas, was uns vor den ganzen Schwierigkeiten fix mal wegholt, sondern es ist etwas, was uns durch Bedrängnisse, durch diese Schwierigkeiten hindurchgehen lässt. Und wenn wir den Glauben an Gott und an Jesus bewahren, dann bewahrt hier die Kraft Gottes, nämlich der Vater uns selbst, zum Heil. Das heißt, bis auf den Tag, wo Jesus kommt. Das Heil, was geoffenbart werden soll zur letzten Zeit. Deswegen ist dieser Brustpanzer des Glaubens so wichtig, weil wir dadurch täglich bewahrt werden, abzufallen. So, und dieser Glaube wird an diesem Tag zum Schauen. Hatte ich schon vor uns erwähnt. Wir kommen vom Glauben zum Schauen. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, Prüfungen und Bedrängnissen. Das heißt, wenn wir Jesus dann sehen, dann werden wir uns jubelnd freuen. Und zuvor kommt eine Zeit von Prüfungen, Anfechtungen und Bedrängnissen. So wie Jesus zuerst das Kreuz kam und durch das Kreuz hindurch in die Freude der Auferstehung, so geht es für jeden Christen durch den Glauben, wenn wir an Gott im Glauben bleiben, bewahrt er uns, geht es aber durch Schwierigkeiten, durch Prüfungen, durch Bedrängnisse und Anfechtungen hindurch. Und die bleiben für keinen Christen erspart. Und dann sagt Petrus hier, wir sind traurig. Das heißt, das gefällt uns nicht, weil Anfechtung, Prüfung und Bedrängnisse sind Dinge, wo du drin stehst und du siehst keinen Ausweg. Du bist in Situationen, die du nicht mehr in der Hand hast, die du nicht mehr handeln kannst. Du kannst nur noch eins, dem Herrn vertrauen. Amen. Gehen nicht die Dinge langsam los? Wie ist es dann mit der Impfpflicht, wenn du nicht mehr auf Arbeit gehen kannst? Das sind krasse Sachen, die jetzt anstehen. Für einen oder anderen, vielleicht dann mal irgendwann mal für alle. Bedrängnisse, Anfechtung, Prüfung. Glauben wir Gott, dass er uns dort durchbringt? Es sind Dinge, die wir nicht mehr handeln können, die wir nicht mehr an der Hand haben, wie vorneweg. Jetzt beginnt die Zeit, wo unser Glauben sich bewährt. glauben wir dem Vater, dass er uns durchbringt, dass er eine Lösung hat, dass er Auswege hat, dass er uns nicht alleine lässt, sondern dass er uns durch die Kraft Gottes, durch den Glauben, dass wir dort bewahrt werden. Das ist nur eine Sache. Es werden hier und da noch andere Prüfungen, Anfechtungen und Bedrängnisse auf uns kommen. Und das ist etwas, was die Seele stark in Mitleidenschaft zieht. Aber dann geht's zum Glück weiter. In Vers 7 schreibt Petrus, und man muss den Brief aber im Zusammenhang lesen, ja. Der Brief ist an Christen geschrieben in den Nationen. Er schreibt als alter Apostel, 64 nach Christus, schreibt er diesen Brief an die Gemeinden, die gegründet wurden, auch in den Heidennationen, und ermutigt sie, standhaft zu bleiben im Glauben in den Bedrängnissen, in denen sie stehen. Und das sind echte Christenverfolgungen gewesen unter den römischen Kaisern, wo es auch um Tod und Leben ging. So, und er ermutigt sie hier, und das ist ein Vorbild für uns, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge hat bei der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, unser Glaube, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, dieser Glaube wird geprüft. Ob es ein Verstandesdenken ist, wo ich Glaubensbekenntnissen übereinstimme, weil ich nicht in der Hölle will, sondern im Himmel, oder ist es ein Herzensglaube, eine Beziehung zu Gott und zu Jesus? Glaube ich wirklich, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er mich durch diese Situation durchträgt? Auch wenn ich in Schwierigkeiten, in Anfechtungen, in Bedrängnissen und Prüfungen drinne stehe, während dieser Zeit wird unser Glaube getestet. Er wird geprüft. Und Petrus vergleicht das hier, dass unser Glaube geprüft wird, so wie Gold durch das Feuer. Das Gold wird ja geläutert, durch Feuer geprüft, dass die Restbestandteile rauskommen. Und so ein Goldschmied hat mal gesagt, das Gold hat dann die richtige Reinheit, du musst den richtigen Zeitpunkt abpassen, wenn der Goldschmied sein Gesicht, sein Antlitz dort widerspiegeln sieht im Gold. Wenn er es noch nicht sieht, ist zu viel Unreinheit drin. Es kann aber auch dann zu spät sein. In dem Moment, wo er sein Antlitz sieht, in dem siedend heißen Gold, dann muss er das Horn abdrehen. Dann ist der richtige Moment gekommen. Amen. Und so ist es mit unserem Glauben. Er wird getestet durch das Feuer von Prüfungen, von Anfechtungen, von Bedrängnissen, bis Gott sein Ebenbild in uns sieht, nämlich den Glauben, den wir an ihm bewahren. Glauben wir an ihm in diesen Situationen, auch wenn das Feuer richtig heiß wird. Gott sorgt dafür, dass es zum richtigen Zeitpunkt abgestellt wird. Aber wir dürfen nicht vorher aussteigen. Das ist in dem Sinne, ist es von Petrus für die damalige erste Christenheit und genauso für uns jetzt, ist es eine totale Ermutigung, wo er sagt, auch wenn ihr traurig seid, das heißt, wenn eure Seele echt in Mitleidenschaft gezogen wird in diesen Bedrängnissen, Prüfungen und Anfechtungen, dann seht, dass das zu eurer Bewährung eures Glaubens dient, dass ihr im Behälter seid wie Gold, wo euer Glaube geprüft wird, und Gott lässt es zu, dass dort Hitze geschieht, damit alle Schlacke rauskommt und damit der reine Goldglaube hervorkommt. Er vergleicht unseren Glauben, der sich bewährt hat, der durch diese Bedrängnisfeuergeschichten durchgegangen ist, beschreibt er hier als etwas, was äußerst Gold ist, das wertvollste Metall. Und er beschreibt das, dass das in Gottes Augen hoch wertvoll ist. Amen. So, und dann geht es ja noch weiter, dass dieser Glaube, der durch das Feuer geprobt ist, Lob, Ehre, Herrlichkeit zur Folge hat bei der Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, wenn Jesus zurückkehrt, in dem Moment, wo er offenbar wird, dann empfängst du Lob, Ehre und Herrlichkeit von wem? Von Jesus selbst. Das heißt, Jesus wird dich über alles loben. Er wird dir Ehre geben vor seinen Engeln. Hat mir Jesus an anderer Stelle gesagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den wird auch der Menschensohn verleugnen vor seinen Engeln und vor seinem himmlischen Vater. Das heißt, wenn wir Jesus nicht bekennen, wird Jesus uns vor den himmlischen Mächten, also vor den Engeln auch nicht bekennen. Und dann sagt er aber, wer mich auf dieser Erde bekennt, wer meinen Namen anderen weitergibt, wer mich bekennt, dessen Name werde ich auch bekennen vor meinen himmlischen Herrschern, vor meinen Engeln, wenn er am Himmel angekommen ist. Das heißt, du kommst im Himmel an und dann gibt es einen großen Schofar-Posaunenstoß vom Aaron oder wem immer, Lukas vielleicht, der bläst dann und dann sagt Gott deinen Namen. Und Jesus vor den Myriaden von Engeln gibt er dir Lob, Ehre und Herrlichkeit. Und er hat gesagt, mein Bruder, meine Schwester, hat in Bedrängnissen, in Feuer von Bedrängnis, Prüfung, Anfechtung treu an mir festgehalten. Und er hat den Glauben an mich nicht verleugnet. Deswegen werde ich ihn jetzt vor meinem Vater und vor meinen Engeln ehren. Amen. Das ist der Lohn, den jeder bekommt, der im Glauben an Jesus dranbleibt. Amen. Deswegen ist es eine Ermutigung, wenn wir jetzt in Situationen sind, persönlicher Ort, hier da, dann schau, dass wir im Glauben an Gott und an Jesus bleiben, bis es durch ist. Und das wird dir zu Lob und Ehre und Herrlichkeit werden, wenn er kommt. Amen. Dieser Glaube hat sich bewährt. Denn vom Glauben kommen wir dann zum Schauen. Wenn wir an Jesus glauben, werden wir ihn eines Tages sehen. So, das heißt, Grundsatz, der Glaube wird immer geprüft werden und unser Glaube an Gott und Jesus muss sich bewähren. So, und jetzt wichtig für uns, diese Rüstung anzulegen, den Helm und den Panzer des Glaubens jetzt anlegen, jetzt Glauben aufbauen, damit wir vorbereitet sind, gerüstet, wenn die Prüfung, Anfechtung, Bedrängnisse kommen und wenn sie zunehmen. Aus dem Glauben wird ein Ausharren. Und wenn du die Offenbarung liest, dann gibt es nur drei Eigenschaften, die immer wieder von den Heiligen sprechen oder die Überwinter-Charaktereigenschaft der Heiligen aussagen. Selbst Offenbarung 13, wo dann das mit dem Antichristen steht. Und dort ist der Glaube, das Ausharren der Heiligen und das Festhalten an den Geboten Gottes. Und die kommen immer durch. Amen. Also lasst uns jetzt schon diesen Panzer anlegen. Dieser schützt vor Furcht und Zweifel. Und der Glaube hat eine ganz enge Ehebeziehung zur Dankbarkeit. Ein dankbares Herz ist gleichzeitig ein gläubiges Herz. Ein undankbares Herz ist ein ungläubiges Herz. Das heißt, müssen wir jetzt nochmal mit einfließen lassen, weil du sagst, okay, wie lege ich denn den Panzer jetzt an? Dankbarkeit ist der Ehepartner des Glaubens. Die beiden sind immer zusammen. Ich fand das super, jetzt am Mittwoch zum Gebetsabend war genau diese Kombination da. Und das ist eigentlich das, was der Herr auch für das neue Jahr auch reingibt. Mal schauen, wie es in den drei Fasten Gebetsabend geht. Wahrscheinlich auch in die Richtung Dankbarkeit. Das öffnet den Himmel. Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und nämlich Gott und Jesus gegenüber. Und daraus kommt Glaube. Und nämlich ein Glaube, den Gott jetzt auch in diesem Jahr bei uns hervorbringen will. Ein Glaube, der sagt, jetzt, gerade jetzt. Ja? Wenn sich diese Dinge so und so entwickeln, jetzt glaube ich an Gott, jetzt glaube ich an Jesus, dass er genau in dieser Zeit etwas tut, was für menschliche Begriffe unmöglich ist. Amen. Gerade jetzt. Wenn wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten nicht mehr durchkommen. Ich kann mich noch entsinnen, vor vielen Jahren, als wir noch Liechtenstein waren und hier Gemeinde auch gebaut haben, alles drumherum. Wir hatten dort so viele Termine, mein Arbeitstag war sehr lang. Und dann hatten wir teilweise, wir hatten Hauskreis zu Hause, wir hatten Gebetsabend zu Hause und teilweise hatten wir 2 bis 3 Mal Veranstaltungen in Liechtenstein, Ältestentreffen, in der Woche. So, wie ich das durchgestanden habe heute, weiß ich jetzt, es war Gottes Gnade. So, und dann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, Familie, die Kinder waren noch klein, Haus musste auch noch umgebaut werden, waren wir auch noch nicht fertig. Hauskreis, Gebetsabend zu Hause, Gemeindeaufbau im Vorfeld und dann auch noch die Anforderungen, also was wir, weil wir da auch im Leitungsteam waren, dann hat es auch spezielle Aufgaben, dann auch die Strecke immer zu fahren. Und da habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du mal zeigen, dass du Gott bist. Oder so ähnlich. Ich habe gesagt, Herr, jetzt musst du mal mir raushelfen. Jetzt bist du dran. Persönlich schaffe ich das Pensum nicht mehr. Du musst jetzt zeigen, dass du Gott bist und mich hier durchbringst. Amen. Und der Herr hat es getan. Wie er das gemacht hat, bis heute, kann ich dir nicht sagen, aber es ging. Ich hatte für alles Kraft, es hat für alles Zeit, es hat für alles gereicht. Es war eine gewisse Zeit, aber der Herr hat sich so stark dort erwiesen, im Alltag, wo ich gesagt habe, nur bis heute, danke Herr, danke Herr, danke Herr. Amen. Ich muss auch bekennen, dass ich gelernt habe und auch echt Buße tun musste, wo ich wo die Firma dann damals 95 Jahre pleite gegangen ist, Joba, und da hatte ich nicht so den großen Glauben, weißt du, wie das dann weitergeht, ne? Kreditverantwortung und na, dies, das und jenes. Da war mein Glauben nicht so groß, war der Bill weiter im Glauben und habe gedacht, das habe ich Buße getan, habe gesagt, Herr, in diesen schwierigen Situationen, in diesen Tests, in diesen Prüfungen halte ich im Glauben an dich fest. Und der Herr hat uns durch Schwierigkeiten durchgebracht, durch Höhen und Tiefen. Und wir können nur sagen, der Herr ist treu. Amen. Gott ist treu. Und er führt dich durch dieses Schmelztiegeltal hindurch. Amen. Aber wir kommen jetzt langsam auch als Christen in Deutschland in eine ähnliche Situation, wo die Herausforderungen immer mehr zunehmen. Die Gedanken, wie geht es weiter, wie kann man das regeln, wie kann man das handeln. Und wo wir auch sagen, na Gott, erretten wirst du ja auch noch viele Menschen. Wo wir zu ihm kommen und sagen, Gott, jetzt, gerade jetzt, erwarten wir dein Eingreifen, dass du zeigst, dass du Gott bist in meinem Leben. Dass du mich zum Licht machst, dass ich noch viele Menschen zu dir führe. Gerade jetzt, gerade erst recht. Zeig deine heilende Kraft, zeig deine befreiende Kraft. Führe die Drogenabhängigen rein, dass sie Buße tun und dass sie gerettet werden. Dass sie frei waren von diesen Dämonen. Gebrauche mich dazu, gerade jetzt, ihr Lieben. Dazu möchte der Heilige Geist uns anspornen. Diesen Glauben zu bewahren. Dankbarkeit ist immer der erste Schritt, wenn du merkst, dass der Glaube nachlässt. Und dann die Beziehung zu Jesus aufbauen. Dass er Gott ist, dass er Gottes Sohn ist und dass er der Messias ist. Ihr Lieben, wenn Gott vom Himmel kam, um für uns zu sterben, um uns zu erlösen, wenn Gott, Gottes Sohn selbst vom Himmel kam, der das ganze Universum geschaffen hat und er ist gekommen, um uns zu erlösen, zu retten, zu befreien, dann ist dieser selbe Gott absolut in der Lage, uns durch alle vor uns liegenden Dinge hindurchzuführen und, wie Petrus hier schreibt, durch die Kraft des Glaubens uns zu bewahren. Amen. Wir glauben an einen Gott. Wir glauben nicht an einen Menschen. Wir glauben nicht an Buddha oder Shiva oder Krishna oder wie sie alle heißen. Oder Mohammed. Wir glauben nicht an solch Zeugs. Weil die sind alle gestorben. Keiner davon ist auferstanden. Die sind alle an einem Ort, wo ich nicht hin will. Es gibt starke Zeugnisse von einem buddhistischen Mönch, ein junger Mann, der alle die Karriereleiter durch Meditation alles durchgestiegen ist, zur Reinheit der Seele, ne? Bei den Buddhisten. Er war sehr erfolgsversprechendes Zukunftskater bei den Mönchen. Der starb an einer Blutvergiftung oder was, in jungen Jahren, Mitte 30. Und Jesus hat ihm die Gnade gewährt. Hat die Hölle gesehen. Und der Abteilungsleiter dort, also der Dämon, der in diesen Abteilungen gesetzt war, wo die Buddhisten alle in der Hölle waren, der hat zu ihm gesagt, ich kann dich nicht hier behalten, weil Gott entschieden hat, dass du das siehst und wieder zurückkehrst. Ähnlich wie bei dir. Ne? Und er hat Buddha in der Hölle gesehen, ziemlich weit vorne. Er wurde am grässlichsten gequält und dann je höher der Rang der Menschen war, umso näher waren die am Buddha dran und umso extremer waren dann auch die Hitze und die Bestrafung in der Hölle. Er hat alles gesehen, war schockiert. Und Jesus hat ihm erklärt, dass er allein das Heil ist, allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hat ihn zurückgesandt und hat gesagt, geh und verkünde deinen Kollegen, dass Buddha in der Hölle ist, dass dieses, was ihr verfolgt, eine Lehre Satans ist. Ihr müsst Buße tun und zu Jesus kommen. Ich bin der Einzige, der retten kann. Und da ist wieder zum Leben gekommen, hat sofort angefangen, die Kloster dort alles aufzusuchen, wo er hinkam, alles zu missionieren. Und es haben sich ganz viele Menschen dort bekehrt. Der Heilige Geist war mit ihm. Moment, da ist er dann noch von einem geistlichen Leiter gelehrt und unterwiesen worden, Wort Gottes, weil der war ja frisch bekehrt. Ne? Hat er noch nicht das Fundament des Wortes. Und er hat auch viele Todesdrohungen gekriegt. Ich weiß nicht, ob er heute noch lebt. Aber er hat viele Menschen zu Jesus geführt. Amen. Wir dienen einem Gott, der für uns starb. Und dieser Gott, Gottes Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist, als wir noch fern waren von ihm, sollte er nicht jede Sekunde unseres Lebens über unserem Leben wachen? Sollte er uns nicht durch diese Endzeit sicher hindurchbringen? Wollen wir so sein wie die Israeliten, die den Durchzug durchs Rote Meer erlebt haben, mit Zeichen und Wundern das ganze ägyptische Heer vernichtet? Also Gott hat für sie gestritten. Und dann sehen sie Boss und Nephilim im verheißenen Land, bei Amoriter. Und sagen, nee, hier gehen wir nicht weiter. Lasst uns nicht so sein wie sie. Wir haben so viel in unserem Leben. Allein unsere Bekehrung war ein Werk Gottes. Gott rettete uns. Yahweh rettet. Yeshua, aber Yahushua. Yahweh rettet. Und er wird dich aus allem herausretten, wenn du seinen Namen anrufst. Glaube an ihn, er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Das wird der Heilige Geist reinbrennen in unsere Herzen. Amen. Damit dieser Brustpanzer des Glaubens hier auf unserem Herzen ruht. Ich glaube an den Sohn Gottes. Ich glaube an den himmlischen Vater, der mich unendlich liebt. Amen. Und er wird mich nicht verlassen und nicht versäumen. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, aus diesem Gott, der uns errettet hat, alles, was aus ihm geboren ist, das ist Geist, das ist Leben, das ist, was von ihm kommt, das überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Dieser Glaube an Gott ist das, was dich zu einem Überwinder macht, egal was die Welt noch aufbietet. Und dann Vers 5, wer ist der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Amen. Das ist meine Bibelstelle, was ich vorher gesagt habe. Der ist der die Welt überwindet, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kommen ist, sein Erscheinen ist. Vor uns, dieser neue Tag. Kapitel 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott, also ihr seid aus Gott, aus dem Vater des Lichts geboren und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Mit ein starkes Wort der Ermutigung, ihr Kinder des Lichts seid aus dem Vater des Lichts, aus Gott. Und ihr habt jene überwunden, wer das ist, klammert gleich noch, Weil der, welcher in euch ist, größer ist, als der in der Welt ist. Der, der in dir ist, Christus in dir, der Heilige Geist, ist stärker wie alles, was in der Welt ist. Amen. So, und wen überwinden wir? Vers 3, das ist der Geist des Antichristen, wo ihr gehört habt, dass er kommt, ist jetzt schon in der Welt. Das Kapitel 4 redet von dem Geist des Antichristen, Geist der Wahrheit. Und diesen Geist des Antichristen haben die überwunden, die wissen, dass Jesus in uns lebt, dass der größer ist, der in uns, als wie der, der vor uns liegt. Amen. Und so kann das, was auf uns zukommt, was die Offenbarung auch beschreibt, oder Jesus, nämlich die Verführung des Geistes des Antichristen und die Bedrängnis, können uns nicht überwinden, sondern wir sind durch den Glauben an Jesus mehr als Überwinder. Vielleicht noch mal ein ganz kurzes Beispiel dazu, wie es ist, wenn du einem Gott begegnest, der Dinge tun kann, die kein Mensch tun kann, wenn du Glauben an ihn hast. Denk nur an ein paar wenige Stunden aus dem Leben von Jesus. Ich zitiere das bloß mal aus Matthäus und Markus Evangelium. Da kam der Vorsteher der Synagoge Jairus zu Jesus und sagt, komm zu mir nach Hause, meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus ging mit ihm. Unterwegs gab es so einen Zwischenfall, wo jemand Glauben hatte. Wir reden halt von Glauben. Glaube an Jesus, den Gottessohn. Wie schaut das aus? Und diese Frau, die seit 12 Jahren Blutfluss hatte, von den Ärzten viel erlitten hat, steht dort, und ihr ganzes Geld haben gut aufgewendet hat, die hatte nur eins im Sinn, wenn ich nur das Saum, die Juden hatten so Quasten unten dran, an den Gewändern, und wenn ich nur den Saum seines langen Gewandes berühren würde, werde ich gesund. Diese Frau hat absoluten Glauben an Jesus, den Gottessohn. Und normalerweise war das für eine blutflüssige Frau, galt nach dem mosaischen Gesetz als unrein, und die durfte sich nicht mal unter die Menschenmenge mischen, geschweige denn jemand berühren. Die musste Abstand halten, zu Hause bleiben. Also so waren die gesetzlichen Vorschriften nach dem Gesetz des Mose. Diese Frau war so voller Glauben an den Gottessohn, dass sie diese Gesetze missachtete und drängte sich durch die Menge durch, was eigentlich alles verboten war, und berührte Jesus von hinten. Sie berührte Gott von hinten, den Sohn Gottes. Und im selben Moment, wo sie sein Gewand berührte, spürte sie in ihrem Leib, dass ihre Plage ein Ende hatte. Sie war in derselben Sekunde, wurde sie geheilt. Und dann steht dort, Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen, mein Meister, hier sind so viele Menschen um dich rum, da fragst du, wer hat mich angerührt? Und sagt Jesus, es ist Kraft von mir ausgegangen. Amen. Das heißt, wenn wir Jesus im Glauben berühren, mit echtem Glauben, dann geht Kraft von ihm aus. Und da sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in den Frieden. Amen. Aber wir dürfen den Jairus nie vergessen, weil er hat ja Gottes Sohn gebeten, komm in mein Haus, weil meine Tochter ist schwer krank. So, und jetzt, wo sie weit auf dem Weg sind, das heißt Jesus, seine Jünger, Jairus, kommt Knechte, Diener, Freunde, Verwandte von dem Jairus, kommen ihm entgegen und sagen, bemühe den Meister nicht weiter, deine Tochter ist bereits gestorben. Also menschlich gesehen aus. Man kann nur noch eine Beerdigung arrangieren. Das war, glaube ich, in Kapernaum, und Jesus war draußen am See. Es hat schon eine Weile gedauert, ehe er dort war. Könnt ihr euch da vorstellen, in welcher seelischen Situation dieser Jairus war? Total aufgerührt, traurig, hoffnungslos, verzweifelt. Er sagt, jetzt bin ich vielleicht zu spät gekommen, oder hatte Gedanken gegen diese Frau. Wenn die nicht zu Jesus gekommen wäre, wären wir vielleicht eher dort gewesen. Und dann sagt Jesus nur zu ihm, er gibt ihm keine Erklärung. Er sagt nur, fürchte dich nicht, glaube nur. So seht ihr, dass Furcht das Gegenteil von Glaube ist. Also fürchte dich nicht, glaube nur. Und dieser Jairus, das musste ihm hoch anrechnen, dass er im Glauben mitgegangen ist. Er hat gedacht, wenn dieser Gottessohn sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, dann gehe ich mit ihm. Amen. Und dann kamen sie ja zum Haus des Jairus. Und dann die Leute dort im Nahen Osten mussten, glaube ich, am selben Tag oder spätestens nächsten Tag beerdigt werden, weil es dort so heiß ist. Also da gibt es nicht erst lange, ne, im Leichenhaus und so. Und da waren schon die ganzen Leute da, Trauergäste, die ihre Gesänge da absolviert haben und so weiter. Und Jesus hat gesagt, hier, geht mal, das Mädchen schläft nur. Da haben sie ihn ausgelacht. Und Jesus hat die alle rausgetrieben aus dem Haus. Manchmal müssen wir auch sowas austreiben. Das heißt, Glauben erfordert die richtigen Menschen, die dabei sind. Und die Ungläubigen musst du alle erstmal vor die Tür schicken. Und dann nahmen nur 3 Jünger mit und die Eltern. Da war Petrus mit dabei, Jakobus und Johannes und die Eltern des Mädchens. Ja, Iros hatte Glauben. Er hat nur von Jesus gehört, fürchte dich nicht, glaube nur. Wir hatten die ganze Zeit bei Jesus erklärt das mal, wie wissen wir das jetzt machen? Ne? Der hat nichts gesagt, der hat nur geglaubt. Und dann, wisst ihr ja, ne? Talita kum, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen stand auf und dann sagt Jesus, gib dir bitte was zu essen. Habe ich schon mehrmals gelesen bei Leuten, die von den Toten auferweckt wurden, wo dann diejenigen gesagt haben, gebt ihnen was zu essen, damit der Organismus wieder anfängt zu funktionieren. Und da hat Jesus auch dafür Vorsorge getroffen und gesagt, gib mir was zu essen. Amen. Das ist, wenn du eine Begegnung mit Gott hast, mit Gottes Sohn, mit diesem Jesus, der gestern, heute und in Ewigkeit immer noch dasselbe ist. Amen. Auch wenn die Situation hoffnungslos ausschaut, Tod. Jesus sagt nur, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen. Glaube an diesen Jesus. Und wir tragen diesen Brustpanzer des Glaubens. Er ist, Hebräer 12, auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und dort steht in dem Zusammenhang Hebräer 12, 1 und 2, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, steht dort, dass wir eine riesengroße Wolke von Zeugen um uns haben, die uns anfeuern, Glauben zu haben. Die ganze Wolke da, Glaubenshelden aus Hebräer 10 und 11. Diese Wolke der Zeugen ist um uns rum. Diese Zeugen, die auch hier in der Region gelebt haben, die Herrnhuter Brüder waren teilweise ein bisschen rüber, solche Glaubenshelden von vor Hunderten von Jahren, die kriegen manchmal die Gelegenheit, christlichen Versammlungen beizuwohnen mit den Engeln. Und diese Wolke von Zeugen beobachtet uns, wie wir, die wir jetzt den Staffelstab in der Hand tragen, wie wir unseren Glauben leben. Amen. Denkt dran. Wir sind eigentlich nicht auf der Zuschauerbank im Fußballstadion, sondern wir sind auf dem Spielfeld. Und die Wolke der Zeugen sind unsere Fans, sag ich mal. Es gibt ja welche von der gegnerischen Mannschaft, aber die Wolke der Zeugen, die feuert uns eigentlich an. Wenn du mal einen Blick in die unsichtbare Welt werfen könntest, würdest du hören, wie die dich anfeuern. Wir sagen, geh weiter, hab Glauben. Gott ist real. Glaub an diesen Jesus, glaub an Gott, er bringt dich durch und hat nur Gutes vor. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so gut bist, Herr. Danke für dein lebendiges Wort. Und wir wollen da auch allen Unglauben bekennen, Herr. In Jesu Namen, alle Furcht, alle Zweifel, Herr, wo wir auch Zukunftsängste haben oder wie es weitergeht. Herr, wir wollen das jetzt alles zu dir bringen und ich bete, Jesus, Herr, dass du uns stark machst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns mit Glauben erfüllst, Herr, dass wir durch alle Prüfungen, alle Anfechtungen und alle Bedrängnisse, die noch vor uns liegen, dass wir dorthin durchgehen, auch wenn es unsere Seele echt mitnimmt, Herr, dass wir im Glauben dort an dir bleiben, damit der Glaube Gottes uns dort hindurchführt und bewahrt. Dass unser Glaube dort sich bewährt, auch wenn er geprüft ist, Herr, und dass wir Lob, Ehre und Herrlichkeit erlangen, wenn du zurückkehrst, Jesus. Und wir wollen jetzt ganz bewusst diesen Brustpanzer des Glaubens anlegen und als erstes in Form von Dankbarkeit. Wir sind dir so dankbar, Jesus, wer du bist und was du für uns getan hast. Und wir wollen an dich als Person glauben. Und an dich fort. Und wir legen diesen Brustpanzer an, der unser Herz schützt, unsere Empfindung, unsere Emotionen, all das wird bewahrt vor der Furcht, vor Zweifel, sondern dass wir voller Glauben sind, um dort zu widerstehen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch zu uns heute sprichst, fürchte dich nicht, glaube nur. Und Jesus, hilf uns da bitte, dass wir nicht rumdiskutieren oder dies, das und jenes mit dir, sondern einfach nur im nüchternen Glauben an dich durch diese Dinge hindurchgehen. Und danke, dass du alle Zeit mit uns bist. Amen.